Genau. Ich schließe jetzt im Prinzip genau daran an, womit Claudia schon auch darauf hingewiesen hat und schon ein bisschen darüber gesprochen hat, auf das Man-on-Man-Teaming, also die Kooperation von Mensch und Maschine. Und das hier wird so der grobe Fahrplan sein. Ich werde erstmal überhaupt erklären, was ist Man-on-Man-Teaming überhaupt, was verspricht sich das Militär davon. Genau, welche Schritte gibt es da, dass ich da ein bisschen drauf eingehe. Dann werde ich ein paar Forschungsprojekte vorstellen oder schon Prototypen und Tests, um mal die Bandbreite überhaupt aufzuzeigen, was es da gibt und ja, welche Formen das auch alles annehmen kann. Und zum Schluss gehe ich dann auf die beiden europäischen Großprojekte ein, das Main Ground Combat System, also der nächste Kampfpanzer und das System quasi dann drumherum und das Next Generation Weapon System, was dann ja, das nächste Kampfflugzeug und die Systeme drumherum sein werden. Und das Bild, was wir jetzt hier schon auf der Folie sehen, das haben wir auch schon gerade bei Claudia gesehen, das stammt aus dem Positionspapier KI in den Landstreitkräften, relativ frisch erschienen. Und genau hier können wir schon sehen, wie sich das dann vorgestellt wird. Also der Soldat ist mit sämtlichen ja, fliegenden und fahrenden Geräten vernetzt, kann ja, Befehle geben an die, kann Daten von denen empfangen, Lagebilder bekommen. Und was ich immer schön finde bei so Sachen der Bundeswehr, die Bilder, die sehen alle total clean aus. Da ist irgendwie gut, der Soldat hat eine Waffe in der Hand, ansonsten ist da jetzt von den ganzen fahrenden und fliegenden Geräten nichts bewaffnet. Aber in dem Szenario, was dann aufgemacht wird, in diesem Papier, geht es dann doch durchaus zur Sache. Also ich gehe mal kurz auf dieses Szenario ein, was da geschildert wird, weil das ist echt ganz interessant. Also es geht darum, dass der Oberstleutnant Fuchs Cyberangriffe und Drohnenangriffe abwehren muss. Und ja, bekommen halt Probleme und ja, Hilfe wird dann gesucht bei Major Wolf, der dann mit einem ja, taktischen, unbemannten, autonome Luftsysteme mit einem Bataillon dann anrückt, mit 4 Zügen, mit jeweils 5000 Drohnen. Die werden dann entweder aus der Luft oder vom Boden aus dann gestartet und sollen dann dabei helfen, den Gegner zurückzuschlagen. Und in diesem ja, Szenario, was dann aufgemacht wird, ist dann auch durchaus von Wirkverbünden die Rede. Also das heißt, diese Drohnen, die man da sieht, die sollen nicht nur Bilder machen können, sondern die sollen auch dann gegen Ziele vorgehen und diese dann auch ausschalten können. Wie gesagt, das sieht man auf dem Bild nicht, ist aber durchaus Teil dieses Szenarios. Genau, dann fange ich erstmal an mit der Definition. Die Definition, die ich jetzt hier rausgesucht habe, stammt aus einem schon etwas älteren Papier aus dem US-Verteidigungsministerium. Und ja, Hauptpunkt ist, es wird Robotik kombiniert, Sensoren, bemannte, unbemannte Fahrzeuge und abgesetzte Soldaten. Geschaffen werden sollen verbessertes Situationsbewusstsein, mehr Letalität, ganz klar in den Vordergrund hier gestellt, verbesserte Überlebensfähigkeit und Unterstützung. Und genau, also es sollen mehr Möglichkeiten zur Erfassung und Bekämpfung von Zielen dadurch erreicht werden. Genau, mehr Sensorabdeckung, also halt auch gerade, dass dann die ja, bemannten Systeme mit noch mehr Sensoren umgeben wird, ist dann da halt auch ein wichtiger Punkt. Was versprechen sich Militärs davon? Halt eine erweiterte Reichweite von Sensoren und Waffen. Was jetzt damit gemeint ist, dass nicht der Mensch an der vordersten Front ist, sondern die Maschinen dann vorgeschickt werden. Also zum Beispiel Drohnen dann ja, so weit wie möglich vorfliegen, um ein Lagebild zu erstellen, um zu schauen, was passiert da und im Zweifel dann, wenn man angreifen will, zum Beispiel auch ja, Schutzmaßnahmen des Gegners dann ausschaltet, also Luftabwehr zum Beispiel. Das ist dann hiermit gemeint. Dann natürlich immer ein Punkt, auch schon bei, ja, ist eigentlich bekannt, auch schon bei Drohnen ist das immer ein Punkt, der Schutz des eigenen Personals. Also ja, eigene Soldatinnen sollen nicht mehr den Risiken ausgesetzt sein. Und dann die verbesserte Wahrnehmung der Situation, Früherkennung und mögliche Gefahren. Und das ist ganz interessant. Es gibt ein Papier von dem Army Air Corps in einer Fachzeitschrift, die sich das auch angeschaut haben und gar nicht mal so begeistert von diesen ganzen Entwicklungen sind, weil dadurch, dass dann ja, die Leute in den bemannten Systemen dann halt auch einmal diese ganzen Daten empfangen, aber natürlich dann auch die Systeme steuern sollen, das zu einer erheblichen Überlastung führen kann. Also die schreiben dann da, dass es eine visuelle Überlastung geben kann, gesteigerte Arbeitsbelastung, Aufgabenübersättigung, Ablenkung, verringerte Wahrnehmung der Flugsituation, Bewegungskrankheit, räumliche Disorientierung. Das sind alles Gefahren, die jetzt nicht irgendein linker Spinner sieht, sondern halt wirklich Leute, die in dem Army Air Corps dann sind. Das heißt, das sind dann halt auch dann schon die Gefahren von ja, dieser wahnsinnigen Umgebung, von der ganzen Technik. Und eine weitere Gefahr von diesen Technologien ist natürlich eine für die globale Sicherheit und Stabilität, weil diese Systeme sind nicht dafür gedacht, um jetzt bei den asymmetrischen Konflikten, die momentan bestimmt sind, also Terrorismusbekämpfung, Aufstandsbekämpfung und so weiter, eingesetzt werden sollen, sondern dienen halt wirklich den Großmachtkonflikten, auf die momentan auch immer Bezug genommen wird, also Russland, China und so weiter. Das heißt, das muss man auch im Hinterkopf behalten. Genau, und ja, auch durch den Verbund von mehreren Systemen soll dann halt auch die gegnerische Luftabwehr immer geschwächt werden oder halt überwältigt werden, indem man dann halt möglichst viele ja, einzelne Einheiten dann, die im Verbund agieren, in eine Situation reinschicken. Also das ist dann halt auch dann, warum man sich momentan sehr auf Schwärme konzentriert bei autonomen Systemen auch. Dann geht's weiter. Das hier zum weiteren Verständnis ist das ganz wichtig. Das ist aus dem NATO-Standardisierungshandbuch quasi, dass die verschiedenen Level der Interoperabilität und das Bild, muss ich mal schauen, ob ich das verbunden habe. So, sieht man das? Ja? Okay. Jetzt sehe ich leider das Deutsche nicht mehr. Das ist jetzt, dann versuche ich das mal so zu übersetzen. Also es geht los bei dem untersten Level. Da empfängt der Pilot dann nur die Daten durch einen Dritten. Also das heißt, derjenige, der die Daten empfängt, das in einer Kommandostation und gibt dann die Daten weiter an den Piloten, der irgendwie dann vor Ort ist. Das zweite Level ist, dass Sensordaten an die Piloten direkt weitergegeben werden. Das dritte Level, dass Piloten ja, Kontrolle über Payload haben. Payload ist in dem Sinne dann entweder die Sensorik, also Kameras oder halt auch Waffensysteme. Level 4 ist dann, dass der Pilot Kontrolle über ja, entweder das Luftfahrgerät oder dann den Begleitpanzer dann hat, aber Start und Landung zum Beispiel dann auch von der dritten Instanz dann gesteuert wird. Und das fünfte Level ist, dass der Pilot komplette Kontrolle hat über, also über alle Aspekte des, ja, des Geräts. Das einfach nur für die weiteren Folien, weil das ganz wichtig ist, um das dann zu verstehen. Jetzt kommen wir zu den Forschungsprojekten und Konzepten. Da habe ich mal ein bisschen bin auf die Suche gegangen, was gab es da alles in der Vergangenheit. Und das, was wahrscheinlich den höchsten Grad an Autonomie hatte von den Konzepten, ist schon relativ alt. Von 2002 ein Projekt, was die DARPA zusammen mit der Army gemacht hat. Das nannte sich Unmanned Combat Armed Rotorcraft, also unbemanntes bewaffnetes Helikopterkampfsystem, also Kampfhubschrauber. Und hier ist die menschliche Kontrolle eigentlich gar nicht mehr wirklich vorgesehen. Es geht eigentlich nur noch darum, dann den Menschen die Daten und Informationen zuzuschicken, was dann halt das System aber selber schon macht. Das wurde dann auch nicht mehr wirklich verfolgt. Also in dem Projekt war es so, dass 4 Teams gegenübergestellt werden, die halt unter Wettbewerbsdruck dann das beste Produkt produzieren sollte. Da waren die Leads bei Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin und Sikorsky. Und durch einen höheren Finanzbedarf bei den unbemannten Flugzeugen, zumindest das war die Begründung der Army, hat man dann dieses Projekt eingestellt. Dann gibt es noch ein Forschungsprojekt von der Bundeswehr. Da gibt es ganz viele wissenschaftliche Papiere zu, die publizieren relativ viel. Und da sind die Szenarien und die Ideen, die die da haben, auch ganz interessant. Da jetzt in dem Papier, was ich jetzt hier habe, geht es darum, 2 Szenarien zu entwickeln, wie eine Steuerung von einem jetzt kleinen Begleithelikopter, unbemannten, funktionieren kann. Einmal ist dann die Integration der Steuerungseinheit in einen Tiger-Kampfhelikopter dann angedacht und in einem zweiten Schritt ist es dann, dass quasi die komplette Steuereinheit, die sonst in den Bodenkontrollstationen dann drin sind, zur Steuerung von Drohnen in jetzt einen Transporthelikopter eingebaut werden und quasi dann der Pilot der Drohne hinter dem Piloten des Helikopters sitzt. Das sind so dann da die Überlegungen, die da angestellt werden. Also durch die Integration von der Kontrollstation in den Helikopter kann dann halt auch dieses fünfte Level der Interoperabilität durchaus dann erreicht werden. Also dass dann der halt komplette Kontrolle über dieses System hat. Bei der Integration in den Tiger-Kampfhelikopter geht man davon aus, dass es maximal auf so ein Interoperabilitätslevel 3 geht. Und da sieht man halt dann schon, dass wenn diese Drohne dann nicht noch von irgendwem anders ferngesteuert werden soll, muss hier halt dann auch auf Autonomie in dem Waffensystem dann gesetzt werden, oder um dann überhaupt das Gewünschte zu erreichen und dadurch auch weniger angreifbar zu sein für zum Beispiel elektronische Störmaßnahmen oder sowas. Die Aufgaben des Luftfahrzeugs wurden dann aufgeführt als Erwerb von frühen Informationen über den Feind, Hindernisse, Wetter, Ausführung gefährlicher Aufgaben, zum Beispiel als Speer, Effektor, also auch wieder durchaus als Waffe gedacht, oder auch zur Zielmarkierung, dann Bereitstellen eines Kommunikationsrelais oder die Durchführung von Transportaufgaben. Und dieses Szenario, was wir dann mittig unten sehen, ist so, dass diese Helikopterdrohne vorausgeschickt wird, erstmal eine Schlechtwetterfront entdeckt und sagt, nee, da könnt ihr nicht durch, fliegt einen Umweg, und dann die eigenen Truppen abholt und wieder zu einem sicheren Ort bringt. Das ist so das Szenario, was in dem Papier entwickelt wird. Da gab es auch mehrere Tests zu, die ein bisschen ähnlich sind. Das erste, was dann links zu sehen ist nicht von der Bundeswehr, sondern vom Amt für Rüstung und Wehrtechnik der österreichischen Armee. Da ist ein Airbus-Helikopter mit einem Chemcopter von der Firma Schiebel zusammengeflogen. Und das war der erste Test, wo dieses Level 5 erreicht wurde, bei einem Helikoptertest jetzt von europäischen Unternehmen. Deshalb waren die da ganz stolz drauf, haben da Presseerklärungen dann auch so rausgegeben, dass das geschafft wurde. Da saß dann halt auch der Pilot der Drohne in dem Helikopter mit drin. Und rechts sehen wir einen Test der Bundeswehr. Das war das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr und die Elektroniksystem und Logistik GmbH, die diese Tests zusammen durchgeführt haben, auf dem Flugplatz der Wehrtechnischen Dienststelle 61 in Manching, wo halt auch dieses Unmanned Teaming dann ausprobiert wurde. Und jetzt noch, das waren jetzt alles Helikopter. Es gibt aber auch noch andere Formen. Hier sehen wir das PESCO-Projekt, Integrated Unmanned Ground System, UGS. Da hat Estland den Lead und die haben auch schon mit dem System Themis schon auch Erfahrungen in diesem Gebiet. Und genau, das ist gedacht als modulares System, also man kann da einmal so einen Transportkasten machen, wo man dann irgendwie Ladung reinpacken kann oder Verwundete reinpacken kann. Es gibt aber auch halt andere Anwendungsmöglichkeiten, wie wir dann in dem Bild ganz rechts sehen, also durchaus sehr schwer bewaffnet. Geht auch mit jetzt automatischen Gewehren und so weiter und so fort. Also da die Möglichkeiten sind da grenzenlos, wie die Dinger dann bewaffnet werden können. Und ja, da sind jetzt auch schon Gelder bewilligt worden, Finanzierung dann über den europäischen, das europäische Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich. Und genau, da haben sich mehrere Firmen für beworben. Einmal Milram Robotics aus Estland, dabei ist aber auch noch Safran Defense, Nexta, Krauss-Maffei-Wegmann, Diehl und noch weitere Firmen. Genau, ein anderes landgestütztes System ist das hier, Mission Master von Rheinmetall. Das ist als Begleitfahrzeug für die Infanterie gedacht und für Special Forces, was im Prinzip ähnlich funktioniert, also auch sehr modular ist, Gepäck transportieren kann. Es gibt auch eine Version, wo eine Kamera ausgefahren werden kann, wenn man irgendwie im Gebüsch ist und wo man dann gucken kann, okay, was passiert da ganz weit vorne. Und halt dann auch wieder mit schwerer Bewaffnung, also mit ungelenkten Raketen in dem Bild quasi in der Mitte oder mit Loitering Ammunition, also mit Kamikaze-Drohnen auch bekannt, mit der Warmate-Drohne, die von einem polnischen Unternehmen hergestellt wird. Kann dieses Mission Master Begleitfahrzeug auch ausgestattet werden. Und da ist dann halt auch gedacht, dass dann die Infanteriesoldaten oder die Special Forces dann also entweder folgt dieses Fahrzeug dann den Soldaten und Soldatinnen oder die können halt dann auch quasi Befehle geben und es vorausschicken, Angriffe einleiten und so weiter. Das wurde bisher auf Messen gezeigt, um jetzt halt bald Käufer anzusprechen, bei der Eurosatory letztes Jahr und der MPSO in Polen dieses Jahr. Dann noch weitere Konzepte, die sind jetzt wieder mehr auf den Luftbereich. Hier Loyal Wingman so als Stichwort. Das sind die drei oben. Ganz links ist das Konzept von der US-Luftwaffe, passend tituliert mit Skyborg. Also da ist man sich auch nicht zu schade, solche Namen dann den Projekten zu geben. Da ist die Valkyrie-Drohne von Kratos Defense ganz weit vorne, da das Rennen zu machen bei dem Projekt. Und bei all diesen Projekten geht es darum, dass die bemannte Flugzeuge begleiten sollen und halt dann, wie schon ja vorher beschrieben, dann entweder vorweggeschickt werden können oder im Formationsflug fliegen können. Dann unten sehen wir eine Drohne, die bei einer chinesischen Parade mal vorgestellt wurde, Skyhawk. Und da hatte der Chefingenieur der Firma gesagt, Manned-Unmanned Teaming ist die Technologie der Zukunft und Skyhawk verfügt über diese Fähigkeit, um da halt dann auch selber ein bisschen Werbung zu machen. Das ist aber ein etwas anderes Konzept, weil das ja quasi eine Tarnkappendrohne ist. Da wird aber halt auch schon mit gesagt, ja, auch die soll diese Fähigkeit besitzen. Tarnkappendrohnen sind jetzt keine Einzelheit, die irgendwie nur das chinesische Militär daran forscht, sondern da gibt es auch Projekte von Airbus oder auch die US Army hat da auch sehr viel zugeforscht. Um sich das jetzt ganz mal etwas besser vorstellen zu können, vielleicht wie das dann funktionieren soll, dieses Ment-an-Ment-Teaming, dazu gab es ein Projekt von Airbus, und da würde ich dann ein kurzes Video zeigen, vielleicht kurz noch zur Erklärung, was wir dann da jetzt sehen werden. Gestartet wurden DODT-25 Zieldarstellungsdrohnen, die modifiziert waren, damit sie halt dann im Team agieren können. Und in einer zivilen Maschine wurde ein Tornado-Cockpit eingebaut und genau, da sollten dann halt diese Ment-an-Ment-Teaming-Fähigkeiten dann ausprobiert werden. Ja, genau. Also Lehren, die dann aus diesem Test gezogen werden sollen, sollen dann halt auch einfließen in das Future Combat Air System. Da gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und ja genau, was wurde jetzt hier gemacht? Nur nochmal, um das vielleicht zu sagen. Also zuerst wurde der Formationsflug geübt, dann das Ausweichen einer simulierten Bedrohung, dann die Aufklärung einer Geokoordinate und dann als letztes die Kompensation einer im Flug ausgefallenen Drohne, also dass dann eine andere Drohne den Platz einnimmt. Genau. Ja, dann gehe ich mal weiter. Nee, nicht nochmal abspielen. So, genau, zum Future Combat Air System, beziehungsweise dem Next Generation Weapon System im Future Combat Air System. Also die Remote Carriers, die wir sehen, also diese Idee, dieses Ment-an-Ment-Teaming zu verwirklichen, das soll auf jeden Fall Bestandteil des Next Generation Weapon Systems sein, wird aber auch schon im FCAS angedacht. Das FCAS ist quasi vorgelagert. Da sind auch schon die ersten Gelder bewilligt worden vom Bundestag. 32,5 Millionen sind im Juni 2019 dafür bewilligt worden, um das umzusetzen. Genau, da könnte man sich halt auch vorstellen, dass das mit dem Eurofighter auch schon umgesetzt werden kann, dieses Ment-an-Ment-Teaming. Aber sicherer Bestandteil soll es sein im Next Generation Weapon System, wo halt genau der erste Prototyp für das neue Kampfflugzeug im Jahr 2025 dann vorgestellt werden soll. Alleine das wird schon 4 Milliarden Euro kosten. Genau, also da hat Frankreich den Lead bei diesem Projekt. Airbus wird sich um die Remote Carrier kümmern, also um die Drohnen, und Dassault um das Kampfflugzeug. Mit eingestiegen ist noch Spanien in das Projekt. Ganz interessant ist, das Vorankommen von dem Projekt ist ein bisschen abhängig vom nächsten Projekt, nämlich vom Kampfpanzer. Da gab es lange Streitigkeiten zwischen den beiden großen deutschen Produzenten. Rheinmetall wollte einsteigen in KNDS, also in die Holdinggesellschaft. Jetzt hat man sich so begnügt, dass die Projektgesellschaft, die dafür gegründet werden soll, 50% bei Nexter liegt und 25% bei KMW und dann bei Rheinmetall jeweils. Somit hat man das jetzt geklärt und auch das europäische Kampfflugzeug wird ein bisschen verzögert, dadurch, dass deutsche ParlamentarierInnen gerne haben wollen, dass die beiden Projekte gleichzeitig vorangeschoben werden und nicht das Kampfflugzeug erst und dann nachher geht noch die deutsche Panzerindustrie leer aus. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Deshalb versucht man das ein bisschen zu verbinden und die Projekte gleichzeitig nach vorne zu schieben. Hat Deutschland die Führung Spanien hat auch noch Interesse dran bekundet an dem Projekt, Polen auch. Überlegt wird hier, das auch in PESCO-Projekte zu überführen, das ist noch nicht passiert. Hier ist im Prinzip die Idee die gleiche, also man hat ein bemanntes Fahrzeug, das dann von mehreren unbemannten Subsystemen dann begleitet wird, die dann vorausgeschickt werden können oder dann unterstützend eingreifen können. Wie gesagt, also diese ganzen Bedenken, die schon hier das von der US Army geäußert wurden, also eine komplette Überlastung derjenigen, die dann letztlich dann diese Systeme dann noch mit bedienen sollen, und mit überwachen sollen, sind halt ernsthafte Probleme, weil es wird wahrscheinlich nur noch einen Piloten geben in dem zukünftigen europäischen Kampfjet. Auch die Besatzung von dem Kampfpanzer wird kleiner ausfallen als jetzt im Leopard. Das heißt, immer weniger Menschen müssen sich um immer mehr Sachen kümmern. Und da ist halt dann auch gerade dann die Sorge groß vor ja, mehr Autonomie in Waffensystemen. Also im Prinzip das, was wir auch schon bei Claudia gehört haben. Und ja, dann freue ich mich auf Fragen und Diskussionen. Applaus